Ja, rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Nachhaltigkeit sind wir im Passauer Land zu Gast bei der Regionalmanagerin Ursula Diepolder und im Innviertel bei Richard Kinzel vom Biohof Geinberg.
Ja, ich bin der Richard Kinzel, bin beim Biohof Geinberg für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Vertrieb verantwortlich und freue mich, dass wir euch heute bei uns zu Gast haben dürfen in Geinberg.
Was war denn der Grund, in Geinberg den Biohof zu gründen?
Ja, die Voraussetzung war die, dass in Österreich der Selbstversorgungsgrad bei Fruchtgemüse, also wir reden da von Tomaten, Paprika, Gurken und so weiter, dass der sehr, sehr gering ist, dass viele Produkte in Gewächshäusern produziert werden, die nach wie vor mit fossilen Brennstoffen beheizt werden, was natürlich für die Umwelt sehr, sehr negative Auswirkungen hat. Und Produkte, die zum Beispiel aus Spanien, Marokko und so weiter kommen, haben auf der anderen Seite sehr lange Transportwege und auch da am Transport entsteht natürlich ein unheimlicher Schadstoffausstoß.
Was ist denn das Besondere an Geinberg?
In Geinberg sind die Voraussetzungen ganz, ganz toll gewesen. Zum einen ist eine Geothermiebohrung bereits vorhanden und diese Geothermiebohrung beliefert, sage ich mal, zuallererst einmal die Therme Geinberg, die ja überregional recht gut bekannt ist, aber auch das Fernwärmenetz in Geinberg. Und hat das Potenzial, die Leistungsfähigkeit eigentlich gehabt, um auch unseren Betrieb da noch versorgen zu können. Und das zusammen, sage ich mal, mit dem tollen Geinberger Mutterboden, der als einer von den fruchtbarsten Ackerböden da gilt, ist das eine ganz tolle Voraussetzung gewesen.
Und was sind die Erzeugnisse hier am Biohof?
Wir produzieren da in Geinberg Tomaten, Paprika, Gurken und Auberginen. Und wir machen das exklusiv für den österreichischen Markt. Das heißt, unsere Produkte verlassen Österreich nicht und sind in allen namhaften Handelsketten in Österreich zu erhalten. Der Vorteil dieser kurzen Transportwege ist es, dass wir unsere Früchte voll reif, also mit voller Geschmacksausbildung ernten können. Und dass die Früchte bereits am nächsten Tag knackig frisch dann in den Supermarktregalen verfügbar sind. Ganz wichtig für die Geschmacksausbildung der Früchte ist eben das volle Ausreifen an der Pflanze. Das kann man natürlich nicht durch Reifegaszusetzung irgendwo beim langen Transport ersetzen. Also der Geschmack kommt wirklich an der Pflanze.
Wie funktioniert eure Nachhaltigkeitsstrategie?
Wir denken einfach, dass man das mit dieser Art der Landwirtschaft am besten bewältigen kann, durch eben geringe Ernteausfälle, durch unsere Beheizung mit einer Versorgungssicherheit, wo wir von internationalen Lieferketten nicht so abhängig sind, auch nicht von großen Preisschwankungen. Die Geothermie wird nicht an internationalen Energiemärkten gehandelt, ist dadurch relativ preisstabil und vor allem immer regional verfügbar, 365 Tage im Jahr. Unabhängig von äußeren Einflüssen wie Lieferketten oder Ähnlichem.
Wie kann man sich das CO2-Einsparpotenzial im Betrieb vorstellen?
Ja, wir haben grundsätzlich durch die Beheizung mit der Geothermie ein riesiges Einsparpotenzial. Das lässt sich auch durchaus messen. Also an einem kalten Wintertag würde man bis zu 25.000 Liter Öl brauchen, um das Gewächshaus auf der richtigen Temperatur zu halten. Übers Jahr gesehen sind es etwa 5 Millionen Liter Öl, die wir eben nicht verbrauchen und etwa 10 Millionen Kilo CO2-Ausstoß, den wir dadurch vermeiden können. Der Strom kommt bei uns aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. Die hat bei einer Fläche von 3000 Quadratmeter die Leistung, dass wir ungefähr 80% im Haus verbrauchen und etwa 20% übers Jahr gesehen einspeisen können. Natürlich auch mit wechselnden Spitzen.
Die Bewässerung ist ja ökologisch auch ein sehr wichtiges Thema. Wie wurde diese Herausforderung gelöst?
In einem normalen Jahr, sage ich mal, mit normalen Niederschlagsmengen sind wir vollkommen wasserautark. Das heißt, wir können ohne kostbares Trinkwasser auskommen. Dafür bedient man sich aber auch vieler Mittel und Tricks, das heißt eben die Sammlung auf der Dachfläche und was wir sogar nur machen können, wir haben auf der Innenseite der Dächer eine sogenannte Antitropfbeschichtung wo das Kondensat, das natürlich im Gewächshaus entsteht, auch wieder rückgeführt werden kann. Da kann es also durchaus um 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter im Jahr handeln. Und das ist eigentlich ein ganz guter Anteil, nur der zusätzlich zur Regenmenge verwertet werden kann. Auf diese Art und Weise können wir im Jahr so etwa 100 Millionen Liter kostbares Trinkwasser einsparen. Und das ist unser ganz wichtiges Anliegen. Trinkwasser wird sicher mal eines der strittigsten und schwierigsten Themen werden in der Zukunft. Und da können wir doch einen sehr aktiven und guten Beitrag leisten.
Neben der Bewässerung ist auch die Düngung ein wichtiges Thema.
Ja, gedüngt wird das Gewächshaus und die Kulturen mit Kompost. Wir kriegen da einen sehr hochwertigen A-Plus-Kompost von benachbarten Kompostierbetrieben. Eingesetzt werden die Jungpflanzen in Geinberger Muttererde, die eben mit Kompost gedüngt ist. Natürlich muss man auch bedenken, dass Kompost nicht sofort wirksam ist, sondern erst durch Mikroorganismen aufbereitet werden muss. Das heißt, man muss da durchaus ein bisschen im Voraus planen und die Gegebenheiten genau beobachten.
Stichwort Arbeitskräfte. Wie ist der Biohof hier aufgestellt?
Ja, wir sind in Geinberg da ein Team von etwa 120 Mitarbeitern. Davon sind 80 in der Kultur, also im Gewächshaus beschäftigt, mit der Pflege unserer Pflanzen, mit der Ernte. Es sind ja alles mechanische Arbeitsvorgänge, also händische Arbeit, keine maschinelle Arbeit. Wir haben etwa 30 bis 35 Leute in der Verpackung. Auch auf das legen wir sehr, sehr viel Wert, dass das ökologisch gut ist. Wir verzichten da in Geinberg komplett auf Plastikverpackungen, haben uns entschieden, ausschließlich 100% recyclingfähige Wellpappe, Schalen zu verwenden. Und letztendlich sind wir auch noch 10 Leute in der Verwaltung. Unter der Erde haben wir viele andere Mitarbeiter von Mikroorganismen angefangen über die Regenwürmer, die unter der Erde eine Arbeit leisten. Auch über der Erde haben wir sehr viele Mitarbeiter. Das liegt daran, dass wir unsere Produkte ja ohne jegliche chemische Schädlingsbekämpfung produzieren, in einem Bioanbau. Und für jeden Schädling, der da auftritt, gibt es auch als Gegenpart einen Nützling. Ich sage mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Blattlausbefall da ist, dann kann man das sehr gut mit Schlupfwespen bekämpfen. Das heißt, die Schlupfwespe legt ihre Eier, ihre eigenen Eier in die Blattlauseier hinein. Das wirkt parasitär und die werden eben auf diese Art und Weise vernichtet. Unsere fleißigsten Mitarbeiter sind Hummelvölker. Diese übernehmen bei uns die Bestäubung der Pflanzen. Hummeln machen das sehr, sehr fleißig, sie sind sehr standorttreu, sie sind absolut nicht aggressiv und haben eine ganz tolle Arbeitsleistung. Pro Hektar unserer Anbaufläche haben wir etwa 10 so Hummelkästen, in denen sich jeweils eine Königin und etwa 60 bis 70 Arbeitshummeln befinden.
Kann man sich den Betrieb als Besucher vor Ort auch anschauen?
Uns ist es ganz wichtig, dass wir unsere Produktionsweise, unsere Philosophie transparent darstellen können. Das machen wir sehr gerne bei unseren Besucherführungen, die eigentlich weit und breit bekannt sind. Wir zeigen da von der Auspflanzung über die Pflege der Pflanzen bis hin zu Vertrieb und Logistik alle Arbeitsvorgänge ganz transparent. Das ist uns ganz wichtig und wir wollen da auch junge Leute begeistern mit verschiedenen Schulprojekten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Planeten bestmöglich schützen und das können wir eigentlich am besten mit einem Anbau, so wie er da erfolgt, in einem geschützten Anbau, wo man große Hektarerträge hat und deshalb auch die Versorgungssicherheit gewährleisten kann.
Und wenn man schon mal da ist, bietet sich ja ein Besuch im Hofladen an, oder?
Grundsätzlich haben wir da beim Biohof geplant, unsere eigenen Produkte in einem kleinen Hofladen zu verkaufen. Es hat sich dann ganz anders ergeben. Im Innviertel sagt man so schön, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Wir haben mit Mitgliedern des Vereins, wie es Innviertel schmeckt, Kontakt bekommen und haben dann die Möglichkeit gesehen, dass wir die Produkte, die kulinarischen Produkte von diesen regionalen Produzenten bei uns im Hofladen verkaufen könnten. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 40 Anbieter und der Hofladen erfreut sich einem regen Zuspruch.
Wenn man sich da umschaut, ist das mehr als verständlich. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch, hat mich sehr gefreut.
Und wir wechseln die Innenseite nach Bayern. wo wir die Regionalmanagerin Ursula Diepolder besuchen.
Mein Name ist Ursula Diepolder. Ich bin eine gebürtige Oberbayerin, die es nach Niederbayern verschlagen hat. Ich habe Landespflege, Landschaftsarchitektur und Ökologie studiert. Habe auch unmittelbar nach dem Studium begonnen, mich selbstständig zu machen und habe in der klassischen Umweltforschung gearbeitet in einer Region, die den ältesten Nationalpark in Deutschland hat, im Niederbayern, im Landkreis Freyung-Rafenau. Habe mich aber im Laufe der Zeit auch auf andere Projekte konzentriert und spezialisiert im Bereich Tourismus, Regionalentwicklung, Tourismus, EU-Förderung. Wie bekommt man in Grenzregionen Fördergelder rein für gute Projekte, dass sich die Regionen anders aufstellen, auch im Wettbewerb mit reichen Regionen anders aufstellen. Manche Juwelen müssen ein bisschen mehr geschliffen werden, da braucht es ein wenig aller Geld. Und das war auch ein Motiv für mich, dass ich sage, ich engagiere mich in Sachen Regionalentwicklung, Fördermittelakquise und Projektanten zu unterstützen, aber auch Kommunen zu unterstützen für bestimmte Projekte, die ein bisschen außertourlich sind. Beim Thema Landwirtschaft war ein ganz spannendes Projekt mit kleinem Budget, dass ein Landwirtschaftsbetrieb seine aufgelassene Güllegrube als Regenwasserauffangbecken genutzt hat und bei uns Fördergelder erbeten hatte für Pflanzen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen, um dieses Wasser zu beschatten, dass das im Sommer nicht sich nach oben erhitzt, Algen entwickelt, sondern ein sauberes Wasser bleibt von die super. Wenig Geld, hohe Wirkung. Und ein anderer Landwirt, der Grüngut aufbereitet mit sehr, sehr hoher Energie und dort Biokohle entwickeln will, die er pulverisiert und dann wieder der Erde untermischt, was so wirkt wie extrem gute Düngung, also die Humusaktivitäten verbessert und. Das läuft gerade, das Projekt. Haben wir unglaublich kämpfen müssen, dass der überhaupt die Gelder kriegt, weil er ein neues Verfahren entwickelt hat. Und die Idee, dass man Dinge entwickelt, die wir noch nicht in Deutschland auf DIN-Norm haben, bringt schon eine große Herausforderung auch für eine Bewilligungsbehörde. Unser nächster Plan ist, dass wir ein sogenanntes Kämmerzusammen oder auf Neudeutsch Speed-Dating machen, wo wir die Landwirte mit Hoteliers, mit Gastronomen zusammenbringen, dass die sich austauschen. Wann lieferst du denn die Kartoffeln? Was könnte man machen? Unsere Idee ist, dass wir wirklich diese Lieferbeziehungen vor Ort intensivieren und dass wir die Leute zusammenbringen. Wir werden im Herbst mal Bio-Erlebnistage machen mit Landwirten zusammen. Da haben wir vor, dass wir vielleicht ein Kartoffelfest machen, wo man dann auch Kartoffelgerichte verkosten kann mit Kartoffeln, mit Erdäpfeln aus der Region. Und fassen wir es mal zusammen. Wenn ich als Verbraucher sage, ich tue mir was Gutes, indem ich wertige Lebensmittel vor Ort kaufe und die auch verarbeite und möglichst wenig Abfall produziere, dann kann ich einen wunderbaren Beitrag dazu leisten, diesen Planeten zu erhalten. Schon allein mit meinem Essverhalten. Nachhaltige Landbewirtschaftung, nachhaltiger Tourismus, wie kann man das zusammenbringen? Da, wenn ich auf die österreichische Seite schaue, habe ich das Gefühl, dass die das sehr gut zusammenbringen. Regionale Küche, regionale Spezereien, die kleinen Direktvermarkterläden. So als Gast aus dem Bayerischen hast du oft den Eindruck, dass die Österreicher sehr bewusst auch ihre regionalen Produkte kaufen.
Dabei geht es auch oft um direkte Beziehungen zwischen Anbieter und Konsumenten.
Und wenn ich bei meinem Imker den Honig kaufe, dann weiß ich, der Imker sorgt für seine Bienen gut. Die Bienen, wenn ich vielleicht einen Obstbaum im Garten habe, ich bin froh, dass der seine Bienen hat, weil ohne die Bienen würden meine Obstbäume nicht bestäubt werden, da hätte ich nicht einmal Obst kriegen. Ich kann dem also dankbar sein, dass er sich die Arbeit mit den Bienen als Imker macht. Und da hat er nämlich viel Arbeit das ganze Jahr über.
Welche Initiativen gibt es da bei euch aktuell?
Wir haben auch eine sogenannte Ökomodellregion gegründet, wo es darum geht, dass wir halt versuchen, auch unsere Landwirte besser zu vernetzen, die auch mit den Hoteliers und den Pensionsbesitzern und den Gastronomiebesitzern zusammenzubringen, dass wir regionale Wertschöpfungsketten entwickeln. Was heißt das? Regionale Wertschöpfungskette, der Landwirt produziert vor Ort, idealerweise liefert er in einem Betrieb im Umkreis von 20 bis 30 Kilometer an. Der veredelt das Ganze und und der Kunde verkostet das Ganze und das Geld bleibt in der Region und geht nicht nach Holland oder Spanien, die eh Wasserprobleme haben, also wo produziert wird, zu Bedingungen, die in keinster Form mehr nachhaltig sind.
Wechseln wir von der Landwirtschaft zum Wohnen. Welche Konzepte könnte man hier andenken?
Angenommen, du baust ein Neubaugebiet, dass du von Anfang an einen Übergabepunkt machst für Strom und für Wasser, dass die ganze Siedlung verpflichtet ist, dass jedes Haus PV-Anlagen aufs Dach mit oder an die Balkone hin macht, die in einem gemeinsamen Einspeisepunkt sind, wo man auch einen Vertrag hat, was der Strom untereinander kostet, einen gemeinsamen Speicher anschafft und dann vielleicht noch eine gemeinsame Heizung in Richtung Blockheizkraftwerk, könntest enorm Geld sparen und hättest kleine autarke Zellen. Im Grunde geht es darum, wirklich auch im Bauen neue Wege zu gehen. Es gibt genug Waldbestände, die auch einer Pflege bedürfen und da kommt Hackschnitzel oder ich habe im näheren Umfeld vielleicht eine Biogasanlage, wo ich die Abwärme nutzen kann. Also dieser Gedanke, dass eine Gruppe von Häuslebauern oder Wohnanlagenbauern sich zusammenschließen und sagen, wir machen unseren eigenen Energiekreislauf, macht insofern Sinn, weil ich natürlich eine gewisse Art von Energiesicherheit habe. Ich kann nicht abgeschaltet werden mit meinen Anlagen, was derzeit ja passiert, weil die allgemein Stromnetze überlastet sind. Also ich kann, wenn ich so einen internen Kreislauf habe, der bleibt mir dann. Ich kann auch meine überschüssige Energie in den eigenen Speicher einspeisen. Ich bin also autarker und damit sicherer. Und es ist natürlich wichtig, ich kann meinen vernünftigen Strompreis haben, weil ich die erzeugte Energie zu einem ganz anderen Preis untereinander abrechnen kann.
Das ist ein sehr interessanter und auch praxisorientierter Ansatz für die Zukunft. Was ist eigentlich Landschaftsökologie?
Machen wir es mal an einem Beispiel fest. Die Landschaft besteht aus verschiedenen Ökosystemen. Es gibt einen Wald, es gibt das Feld, es gibt den Fluss mit seinen Auenlandschaften. Ein Ökologe weiß in der Regel, was so ein intaktes Ökosystem alles für Arten haben muss, dass es funktioniert. Was brauchen die verschiedenen Systeme, dass sie erhalten bleiben können? Gesundes Leben gehört in ein gesundes Umfeld. Und ein gesundes Umfeld ist zum einen das soziale Umfeld, aber zum anderen ist auch die Frage gesunde Luft, gesunder Boden, gesundes Wasser, gesunde Erholungsräume, traumhafte, auch noch schöne Naturjuwelen, schöne Schätze. Es gibt attraktives Landschaftsbild, also das Hügelland, die Flusslandschaft, der Inn, die Donau, die Ilz, die Geiser, wie auch immer. Wir haben tolle Landschaften, also wir sind hier wirklich privilegiert. Sollte man erhalten.
Ein gutes Schlusswort, dem kann ich mich nur anschließen. Danke für das interessante Gespräch.
Gerne.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti.
Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S-Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten, kofinanziert von der Europäischen Union.